Was war dein Schlüsselmoment für deine Entscheidung, vegan zu leben?
Als mir wirklich klar geworden ist, was in den größten Mordanlagen passiert, jeden Tag, und zwar millionenfach.
Was entgegnest du Menschen, die dich als extremen und radikalen Veganer bezeichnen?
Ich glaube, ich würde antworten, dass es in meinen Augen viel eher extrem ist, Jahr für Jahr zehnfach Milliarden empfindungsfähige Lebewesen abzuschlachten, ohne jeden Grund, nur für ein antrainiertes Erlebnis des Gaumens.
Was ist deine Definition für Käse und Ei?
Bei Käse würde ich so definieren, es ist die ursprüngliche Muttermilch von einer artfremden Spezies, die eigentlich gedacht ist für das lebendige Nachfahren, das Kalb, das Baby einer Kuh. Und bei einem Ei würde ich sagen, ist es tatsächlich die weibliche Menstruation einer Henne, weil es eben nichts anderes ist. Also das Ei, was eine Henne durch seine oder durch ihre Kloake legt, was eine Kloake ist, weiß vielleicht jeder. Da kommt alles raus, was ein Mensch oder was ein Lebewesen so absondern kann. Und es ist tatsächlich die befruchtete Version des Eies, der weiblichen Menstruation, die Henne dann gebärt.
Darm, Zähne, Hände. Was können die physischen Voraussetzungen des Menschen über seine Nahrungsquellen verraten?
Die Geheimnisse liegen auf der Hand. Unsere gesamte Physiologie, unsere gesamte natürliche Erscheinung, alles an Werkzeugen, sowohl im Inneren als auch im Außen, deuten eigentlich eindeutig darauf hin, dass sie darauf ausgelegt sind, Pflanzen zu verzehren. Früchte, Pflanzen, Gemüse, eben alles, was man als Herbivore bezeichnen würde. Unser Darm ist viel zu lang, um darin verwesende Leichenteile von toten Lebewesen länger aufzubewahren, was de facto der Fall ist, viel zu lange. Unsere Zähne sind keine Reißzähne, die sie sein müssten, um damit andere Lebewesen zu töten und aufzuessen. Unsere Hände sind keine Klauen, die wir sie haben müssten, um damit ein anderes Lebewesen zu reißen, um uns daran festzuhalten. Unsere gesamte andere Physiologie ist nicht darauf aufgebaut, wirklich, wirklich lange, schnelle Sprints hinzulegen. Wir sind ausdauernde Läufer, ja, aber um ein Tier oder ein Lebewesen überhaupt zu fangen, müsste unsere gesamte Struktur vollkommen anders aussehen. Also eigentlich liegt das Geheimnis unserer Ernährung vor unserer Nase.
Was waren deine krassesten Erfahrungen und Konflikte als Veganer in der Gesellschaft?
Leider muss man auch bei diesem Thema sagen, dass es wie bei vielen Themen ist, wenn man tatsächlich versucht, eine Wahrheit zu finden oder eine Doktrin, ein gesellschaftliches Dogma zu verändern oder sich dagegen zu stellen. Das ist in meinem Fall war es wirklich so, ich habe eine Menge Freunde verloren. Ich habe einen Freundeskreis quasi aufgeben müssen, der eben nicht mitziehen konnte oder wollte zu all diesen lebensverändernden Dingen, die ich dann einleiten musste natürlich irgendwann mal. Und ja, das würde ich wohl als die krasseste Nummer ausdrücken, die man da in Kauf nehmen muss, wenn man das Pech hat, dass man eben nicht sein Umfeld weitestgehend dafür mitziehen und begeistern kann.
Was würdest du als gesunde bzw. ungesunde Lebensmittel bezeichnen?
Zu den gesunden Lebensmitteln gehört eindeutig so gut wie jede Frucht. Alles, was man im weitesten Sinne als pflanzlich verwertbare Nahrung bezeichnen kann. Wohlgemerkt, die ganze Frucht, die ganze Pflanze, nichts Prozessiertes, ein rohes Stück Mango, Banane, Apfel oder eben Gemüse in der Form von Brokkoli, Spinat, das kann man auch ruhig dann dünsten oder ein bisschen erwärmen. Das sind die mit Abstand gesündesten Lebensmittel, die das Wort Lebensmittel auch verdient haben. Und die ungesündesten, da schließe ich mich einfach mal der WHO an, ist das Fleisch, was eingestuft wurde als eben Karzinogen 1, extrem krebsbefördernd und genauso in genauso schlimmen Ausmaß Milchprodukte, Käse, Quark und so weiter. Weil das eigentliche Problem sind eben tatsächlich die tierischen Fette und Proteine im menschlichen Organismus.
Vitamin B12. Kannst du klar beschreiben, warum das für viele so ein wichtiges Argument ist, sich gegen eine vegane Lebensweise zu entscheiden?
Mit vielen anderen Dingen ist es das gleiche Problem beim Vitamin B12. Es ist einfach eine groß aufgelegte Lügenpropaganda, muss man wirklich dazu sagen. Eine der größten Industrien dieses Planeten zieht diese Lüge sehr, sehr geschickt und sehr, sehr ausdehnend auf, indem sie den Menschen eben erzählt oder einbläut, dass Vitamin B12, dieses Vitamin, anscheinend nur in Tieren irgendwie wächst und gedeiht und man deswegen eben Tiere verzehren muss, um selber dieses wichtige, was wirklich wichtig ist, Vitamin zu bekommen. Leider ist es eben aber noch das, es ist eine Lüge, es ist eine eiskalte Propagandalüge. Vitamin B12 entsteht nicht in keinem Lebewesen der Welt einfach so. Es entsteht ganz einfach aufgrund von einer Stoffwechselendproduktion von diversen Bakterien, die faktisch überall zu finden sind, in roher Erde, auf so gut wie jeder Pflanze, auf jedem Gemüse. Unser Problem ist nur, dass wir mittlerweile ein Problem damit haben, dass wir alles totspritzen mit Chemikalien. Wir reinigen alles, bis es keine Haut mehr hat. Und damit entziehen wir uns selber dieses natürlichen Vitamins, was quasi überall drin vorkommt.
Vegane Baby- und Kinderernährung wird allgemein als extrem und unverantwortlich angesehen. Kannst du in diesem Punkt aufklären?
Ich kann vielleicht nicht aufklären, ich kann nur das sagen, was ich selber weiß und was meine Erkenntnisse sind zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Tage. Es gibt anerkannte akademische Größen und Organisationen, die ganz klar sagen, vor allen Dingen im US-amerikanischen Bereich, dass eine vegane Lebensweise in Wortlaut allen Lebensbereichen zu empfehlen ist und so ziemlich das Gesündeste ist, was man machen kann. Das heißt, Schwangere, Neugeborene, Kleinkinder, sie machen da keinen Unterschied. Das sagen gestandene Akademiker, Mediziner und Ärzte. Ich kenne aus persönlichem Umfeld diverse Kinder, die vegan aufgezogen wurden mit einer rein pflanzenbasierten Ernährung. Den Kindern geht es prächtig. Das ist natürlich jetzt, wird mir jeder sagen oder unterstellen wollen, das ist alles Propaganda auf der anderen Seite. Ich kann nur das wiedergeben, was ich selber weiß und gesehen habe. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit eines Mangels, wenn man sich auch nur halbwegs ausgewogen aus vollen Pflanzen ernährt.
Wann glaubst du, könnte vegane Ernährung von der breiten Gesellschaft als normal und selbstverständlich betrachtet werden?
Nun, ich befürchte, da wird noch einiges an Zeit für nötig sein, leider, weil eben wie mit fast allen Dingen in dieser Welt es Interessen gibt, die dem entgegenstehen. Aber das Problem wird sich schnell oder relativ schnell lösen müssen, weil wir eben mit Lichtgeschwindigkeit die Ressourcen und Rohstoffe unseres Planeten verbrennen, mit einer omnivoren Ernährungsweise, also mit dem Züchten, Aufzüchten von Milliarden von Lebewesen, dem Schlachten, dem Anlegen von gigantischen Feldern, um die ganzen Tiere zu füttern. Das wird nicht mehr lange Zeit gut gehen. Von daher ist es gar nicht so sehr die Frage, wann, sondern nur ob und vor allen Dingen, ob es auch rechtzeitig passiert. Aber ich wage mir keine Prognose zu, wann das passieren wird.
Wie kommst du zu deinem Namen, der vegane Germane, und was ist deine Botschaft?
Eigentlich ist der Name fast selbsterklärend. Die beiden Begriffe vegan und Germane sollen eben das ungefähr widerspiegeln, wofür ich auch so stehe oder einstehe oder was meine Themenschwerpunktfelder sind. Natürlich zum einen die Frage nach der natürlichen menschlichen Ernährung. Und da ist, glaube ich, oder meine Antwort zu diesem Zeitpunkt eben eine pflanzliche, eine vegane. Und das Wort Germane kommt vor, weil ich mich selber einfach mit diesem Kulturkreis, der seit über 1400 Jahren auf diesem Fleck Erde vorherrscht, sehr stark identifiziere, eine höchste Achtung vor all meinen Vorfahren und Dankbarkeit verspüre meinen Vorfahren gegenüber, dass sie das geleistet haben, was wir hier vorfinden. Und natürlich auch, weil ich die Geschichte, was geschriebene Geschichte über dieses Land, über meine germanischen Ahnen versuchen will, in ein etwas korrekteres Licht zu rücken.
Ernährung ist Erziehungssache und Kinder übernehmen zumeist die Essgewohnheiten ihrer Eltern. Inwiefern haben Kinder überhaupt eine Wahlfreiheit?
Überhaupt nicht. Das ist leider die traurigste Erkenntnis, die ich selber gewonnen habe in den letzten Jahren. Das ist bitter, eine ganz bittere Pille, die man schlucken muss in der eigenen Erkenntnis. Ein Kind hat keine Chance. Ein Kind ist das Produkt seiner Umwelt, natürlich als allererstes seiner Eltern. Und wenn die Eltern Sache X machen, und die meisten Eltern wurden halt auch so aufgezogen, dass sie eben Fleisch, Käse, Milch und Eier als ihre komplette natürlichste Form der Ernährung mit einbeziehen, wird das Kind in der Regel keine Chance haben, da rauszukommen, weil es eben indirekt indoktriniert wird. Natürlich wäre es wichtig, von den Eltern zu verlangen, dass sie sich damit so kritisch befassen, dass sie versuchen, dem Kind eine Wahl zu lassen, bis es selber entscheiden kann, was natürlich schwierig ist. Das dauert natürlich viele, viele Jahre. Aber andersrum ist es halt wie mit einer Religion. Sobald man in einer Familie geboren wird, die ein Dogma X lebt und vertritt, hat man eigentlich keine Chance auszubrechen, bis man irgendwann mal vielleicht in ein Alter kommt, wo man selber entscheiden kann. Aber bis dahin könnte das Kind schon in den Brunnen gefallen sein.